Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Liebe Leute, hallo. Es ist ja so eine experimentelle Sendung geworden. Letztens habe ich mit meiner Tochter gesprochen, dann tatsächlich sogar mal mit meiner Frau hier in dieser Sendung. Und man guckt jetzt, was man so an Themen herbeizaubern kann, die auch interessant sind. Und jetzt ist mein bester Freund im Studio. Wir haben 2 Meter Abstand, dass alles passt. Michel ist da, grüß dich.
Hallo Fafi.
Michel ist Diplom-Betriebswirt und ich muss sagen, dass Michel mich in allen Lebenslagen berät, seit mindestens 10, 15 Jahren, sei es der Kauf unserer Wohnung damals gewesen oder auch irgendwelche anderen Geschichten, weil er hat wirklich immer einen guten Überblick über alles, was weltweit so passiert, und deswegen dachte ich, lass uns doch mal über die Auswirkungen von Corona in Sachen Wirtschaft, Weltwirtschaft sprechen. Und da ist ja einiges wirklich beängstigend, wenn man zum Beispiel mal die Zahl der Arbeitslosen in den USA nimmt, die bei 16, ich glaube inzwischen sogar schon bei 20 Millionen angekommen ist. Wenn man sowas sieht, so ein Indikator, dass so viele Menschen in den USA arbeitslos werden, was bedeutet das?
Man muss hier natürlich dazu sagen, dass das Wirtschaftssystem in den USA völlig anders ist als bei uns. Der Fokus liegt auf dem Dienstleistungssektor. Wir haben einen sehr starken Produktionssektor. Im Dienstleistungssektor, der bricht relativ schnell zusammen, wenn wir einen Nachfrageschock erleben. Das heißt, Nachfrageschock im Sinne von, die Leute gehen nicht mehr zum Friseur oder dürfen nicht mehr zum Friseur. Sie können nicht mehr in Restaurants. Sie dürfen nicht mehr in den Disney Park. Sie dürfen kein Baseballspiel mehr anschauen. Das bedeutet eine sehr schnelle Entlassungswelle. Die Arbeitsgesetze sind ja auch wesentlich weniger stringent als bei uns mit unserem Kurzarbeitergeld, der sozialen Absicherung. Das gibt es so in den USA natürlich nicht.
Klar, das ist ja auch bekannt, viele USA-Bürger, Amerikaner, haben ja teilweise 2 Jobs, manchmal sogar 3 Jobs, um durch den Tag zu kommen. Es gibt keine Arbeitslosenversicherung wie bei uns, dass man sagt, okay, ich habe jetzt keinen Job mehr und kriege dann fast das gleiche Geld, um irgendwie über die Runden zu kommen. Es ist eigentlich von der Struktur, sind die USA fast schon Entwicklungsland in manchen Punkten. Und das ist schon ziemlich krass, was da abgeht.
Nun, die Staatsgläubigkeit ist halt generell wesentlich geringer als bei uns. Das führt natürlich auch dazu, dass man sehr auf sich selbst und seine eigene Erfolgsgeschichte fokussiert ist und nicht so sehr nach dem Solidarsystem, wie wir das haben. Das hat eine lange Tradition dort, und deswegen würde ich jetzt sagen, sind die USA in diesem Punkt ein Sonderfall. Tatsächlich fällt ihnen jetzt dieses System natürlich ein bisschen auf die Füße. Die Frage ist natürlich, inwiefern es jetzt staatlicherseits auch von der vom Bund her dann abgemildert wird. Im Moment sind ja Paychecks im Gespräch. Das heißt, jeder Bürger soll einen Check über $1,200 erhalten. Und die Krankenversicherung, die ja oftmals arbeitgeberbedingt ist, die dann wegfällt bei Arbeitslosigkeit. Hier soll es dann wohl doch jetzt kostenlose Behandlungen bei Covid-Erkrankten geben. Mhm. Also man arbeitet auch daran.
Ich habe mal gehört, dass also 70% der weltweiten Sozialleistung weltweit 70% in den europäischen Ländern geleistet werden. Und davon hat wiederum einen ganz großen Anteil eben Deutschland, Länder wie Schweden oder Österreich. Und die restlichen 30% sind Sozialleistungen, die im Rest der Welt geleistet werden. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen, was das für eine Zahl ist. Und dann ist natürlich auch ganz klar, was in den USA gerade passiert. Gehen wir jetzt mal davon aus, es werden noch mehr Arbeitslose. Manche sagen, es können bis zu 50 Millionen werden. Dann bricht doch eigentlich ein ganzes System zusammen bei, was haben die, 300 Millionen Einwohnern.
Ja und nein. Die Frage stellt sich hier natürlich nach der Dauer der Maßnahmen und letztendlich nach den Effekten. Das lässt sich sehr schwer abschätzen. Derzeit geht man ja noch davon aus, dass es so eine Art V-förmige Erholung gibt. Nähere Ausführung dazu wäre, von heute auf morgen wird die gesamte Wirtschaftstätigkeit eingestellt durch einen Lockdown, und ab morgen ist alles wieder offen, alles geht so weiter, wie es war. Und das wäre sozusagen dieser Positivismus, der schwebt ja sozusagen noch etwas in den Köpfen der Marktteilnehmer respektive der Bevölkerung. Das kann man so natürlich nicht sehen, das ist eine Illusion. Mit Sicherheit profitieren Einzelbereiche von der Volkswirtschaften. Wir nehmen jetzt mal als Beispiel der Versandhandel und das gesamte Internet, auch die Unterhaltungsindustrie im Online-Bereich. Mhm. Andererseits stellt sich die Frage, wie die Tourismusindustrie jemals oder sagen wir Segmente der Tourismusindustrie jemals wieder in normale Bereiche kommen wollen. Wenn wir zum Beispiel den Tourismussektor nehmen im Bereich Kreuzfahrten und dann die Altersstruktur der Kreuzfahrtteilnehmer berücksichtigen. Ich sage jetzt einfach mal frecherweise 65 plus als 80% der Bucher. Dann muss ich mich natürlich schon fragen, ob diese Bucher den Rest des Jahres Bock haben, nochmal auf ein Kreuzschiff zu fahren. Erstmal in einer engen Kiste dorthin zu fliegen und dann in einer engen Kiste wochenlang durch die Meere geschippert zu werden, um dann durch Venedig geschoben zu werden. ja, und natürlich. Das ausgerechnet die Risikogruppe, da muss ich natürlich sagen, das halte ich für unwahrscheinlich.
Das ist, wenn man sich da eins und eins zusammenzählt, dann dürfte das eigentlich nie wieder auf die Beine kommen. Ne? Und dann muss man so überlegen, also, was kostet so ein Kreuzfahrtschiff? Eine Milliarde oder so?
So ist es.
Und das wird nie wieder anlaufen in
der Form. Die auf Pump gekauft wurde
und
deren Anleihen jetzt natürlich den Bach runtergehen. Mhm. Und hier, damit nicht alles den Bach runtergeht, sind wir natürlich bereits dabei, mit den Notenbanken einen riesigen Bailout zu starten. Denn die Banken, die jetzt 20 Kreuzfahrtschiffe finanziert haben, haben einen Leck von 20 Milliarden. Dann, ja. Das heißt, das Eigenkapital ist bereits aufgezehrt. Das sind eben die Maßnahmen der Notenbanken, dieses in Anführungszeichen Gelddrucken, um eben solche Verwerfungen, die dann wieder in der Finanzkrise münden, abzumildern oder erst gar nicht entstehen zu lassen. Nichtsdestotrotz, wenn man sich an den Märkten anschaut, dann sieht man, dass Amazon neue Hochs gemacht hat und zum Beispiel die Cruise Lines und deren Aktien, die sind ganz weit unten. Nehmen wir die Fluggesellschaft. Die Frage ist, ob dieses Jahr noch jemand Bock hat, sich in ein 200-Plätze-Flugzeug zu setzen, Sicherheitsabstand 30 Zentimeter, und dann irgendwo hinzufliegen, um sich in Benidorm am Strand ebenfalls Sicherheitsabstand 30 Zentimeter in der Sonne zu eilen. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, das kann ja nicht sein. Also das wird auch nicht passieren. Eben.
Also deswegen ist diese Überlegung, alles springt sofort wieder an, kaum dass der Friseur offen hat, wohl möglicherweise nicht ganz zu Ende gedacht.
Also von den Airlines, glaube ich auch, können ja nur die ganz Großen überleben, die Rücklagen hatten, die staatlich...
Niemand hat Rücklagen für zwei Jahre ohne Passagiere.
Das ist klar.
Das heißt, die werden vom Staat rausgehauen werden müssen. Mhm. Es ist nur noch die Frage in Form von nicht wieder einbringbaren Schulden oder in Form von Aktienanteilen. Und dann, und das ist recht interessant, würden wir uns in den Bereich entwickeln, den man klassischerweise eine Staatswirtschaft nennt. Der Staat beteiligt sich an Unternehmen. Wenn wir es klug machen, darf in den Aufsichtsrat kein Politiker, dann könnten die Unternehmen überlegen. Aber wenn wir unklug agieren und Politiker sitzen in den Aufsichtsräten, dann geht es uns vielleicht wie mit dem BER. Dann ist jede Gesellschaft zum Untergang verurteilt, die gerettet wird, früher oder später.
Also gehen wir davon aus, der Lufthansa, die kriegen 2-3 Milliarden vom Staat. Dann müsste quasi ein gewisses Aktienvolumen an den Staat gehen, dass er also Eigentümer der Lufthansa ist.
Es geht nicht ganz so einfach, denn dazu müsste sozusagen in der Hauptversammlung ja eine Kapitalerhöhung beschlossen werden unter Zustimmung der Altaktionäre. Die Altaktionäre haben aber natürlich überhaupt keine Lust, ihr Kapital zu verwässern. Die werden pokern und sagen, dann werden halt alle Arbeitsplätze der Lufthansa auf Null gefahren, bis auf den Vorstand meinetwegen, und dann warten wir einfach ab. Mhm. Dann haben wir auch keine Kosten. Also jetzt mal überspitzt ausgedrückt. So einfach ist es nicht. Man müsste schon dann eine Zwangsgeschichte draus machen. Dazu müsste die wahrscheinlich erst in den Vergleich oder Konkurs gehen. Das sind juristische Sachen, da käme ich nicht so gut aus. Aber ganz einfach wird es nicht werden.
Mhm. Gut, aber jetzt haben wir wirklich riesengroße Unternehmen, die von genau dem betroffen sind. Große Reisekonzerne, Fluggesellschaften, Kreuzfahrtgesellschaften. Da ist es ganz offensichtlich. Jetzt wurde auch das Oktoberfest zum Beispiel abgesagt. Auch so Großveranstaltungen wie Konzerte, was weiß ich, Madonna oder großen Bands, die auftreten. Auch die kommen ja nicht mehr auf den Boden, gerade bei dem, was schon alles verloren ist jetzt.
Ja und nein. Also es gibt ja Unternehmen, die unglaublich gut verdient haben und die durchaus Puffer haben. Systemrelevanz hin, Systemrelevanz her. Volkswagen wird jetzt nicht gleich pleite gehen, weil sie die Bänder 4 Wochen stillhält. Im Übrigen dürften sie, selbst wenn sie in diese Gefahr geraten würden, das auch nicht zu laut rausposaunen. Eine Staatsrettung hat sozusagen eigentlich eine Art gewissen moralischen Anspruch zu haben. Der besteht darin, dass ein Unternehmen nicht gleich hier schreit in einem kapitalistischen System, wenn mal eine Woche das Geschäft schief läuft. Da ist was grundsätzlich durcheinander geraten. Einerseits sagen die Linken, wir haben hier ein absolut neoliberales, hartes kapitalistisches System. Anschließend sind diejenigen, die sich ein freieres Wirtschaftssystem wünschen, sich auch nicht zu schade, sofort nach einem staatlichen Scheck zu rufen, wenn eine Wolke vor der Sonne auftaucht. So geht's nicht. Und man kann eigentlich auch gleich dazu sagen, dass Vorstandsboni und hohe Dividenden an die Aktionäre halt nicht gerade einhergehen können mit Staatshilfe rufen. Also das ist echt schwierig.
Also das heißt, Boni und Dividenden müssten ohnehin alle jetzt erstmal gestrichen werden.
Ja, das machen jetzt einige natürlich auch. Ja,
aber auch nur so bleistiftmäßig, ne?
Bleistiften erstens und zweitens, das viel gravierendere ist, dass halt gar keine Puffer geschafft worden sind für irgendeinen Präzedenzfall. Einen schwarzen Schwan, wie Talib ihn nennt, den gibt es immer. Jetzt haben wir halt die Corona-Krise. Viel gravierender dürfte es sein, dass die Schuldenaufnahme vieler Unternehmen dazu benutzt wurde, um Aktien zurückzukaufen. Das heißt, das Aktionärskapital oder das Eigenkapital der Aktiengesellschaften zu schmälern, damit die Börsenkurse hoch zu jazzen, würde ich jetzt mal sagen, mit der Aussicht auf höhere Boni und höhere Dividenden und höhere Kurse. Und jetzt nach dem Staat zu krähen, das ist peinlich.
Jetzt hat man an der Börse gesehen, gab es ja immer wieder so leichte Erholungen, wenn große Pakete bewilligt wurden. In den USA sind da irgendwie, glaube ich, 2 Billionen auf den Weg geschickt worden, bei uns in Europa mindestens genauso viel. Wie viel wird denn der Staat ausgeben müssen, wenn das Ganze noch bis, sagen wir mal, nächsten Februar für ein Jahr angedauert hat? Das sind doch Billionen über Billionen.
Ja, und es wird so auch nicht passieren in der Form. Was diese sehr hohen Summen, die die Notenbanken ins Spiel gebracht haben, dienen letztendlich der Beruhigung des Kapitalmarkts. Um das auszuführen, eigentlich können wir den Zirkel gleich wieder auf das vorhin Gesagte umlegen. Ich bin eine Bank, leihe der Carnival Kreuzschifffahrtsreederei 2 Milliarden für 2 neue Schiffe und die hat jetzt keine Einnahmen mehr und kann die Schulden immer bedienen. Diese Schulden müssen dann Mark-to-Market unter Umständen in die Bilanz der Bank genommen werden und schmälern das Eigenkapital. Mit der Aussicht, dass erstens die Banken für andere Unternehmen, die jetzt Hilfe benötigen, keine Kredite mehr ausgeben kann oder aber selbst in eine derartige Schieflage gerät, dass sie schließen muss, im übertriebenen Sinne. Und jetzt kommen wir eben zu diesem sehr wunden Punkt der hohen Verschuldung von Unternehmen. Und diese müssen ja bedient werden. Keine Einnahmen, keine Bedienung der Schulden. Und jetzt kommt dieser ganze Circulus Virtuosus in Gang, der bedeutet, ich kann keine Schulden bedienen. Ich muss die Unternehmensanleihen dann geringer bewerten oder auf Null setzen, also als Totalausfall. Das schmälert die Bankbilanzen und die Anlagefonds werden dann Verluste erleiden. Die Pensionsfonds werden ihre Pensionen kürzen müssen und so weiter und so weiter. Und dann gerät eben diese Spirale in Gang, dass niemand oder ja, dass einfach immer weniger Geld zur Verfügung steht, um es dann anschließend in der Wirtschaft auszugeben. Und das darf unter keinen Umständen passieren. Wenn das passiert, haben wir diesen unglaublichen Schock, den wir in der Finanzkrise 2008 erlebt haben, der aufgefangen wurde von den Notenbanken. Und hier muss man sagen, Hut ab, hier wurde ultraschnell reagiert, das ist das Positive. Man war tatsächlich hier geübt, hat sofort den Beutel aufgemacht und Schecks in unbegrenzter Höhe ausgegeben. Das Negative ist, dass diese Schecks benötigt werden, weil die Wirtschaft und die Länder so hoch verschuldet sind, dass jeder Kieselstein sozusagen zu einem riesigen Felssturz wird. Und das ist eben das Problem, das wir haben. Der Ausgang ist nach wie vor relativ ungewiss. Geld ist ein Versprechen auf Leistung in der Zukunft und solange die Bevölkerung an diese Leistung in der Zukunft glaubt, wird Geld auch nicht wertlos. Die Frage ist halt, ob dieses Vertrauen kippt. Ein guter Indikator, der Goldpreis zum Beispiel.
Der Goldpreis ist so hoch wie noch nie. Also der ist, glaube ich, bei 1500 Euro pro Feinunze.
Das hat zwei Ursachen im Prinzip. Bei Zinsen in Höhe von 10% für eine deutsche Bundesanleihe kauft niemand Gold. Bei 0% kann ich es auch in Gold anlegen. Mhm. Dann habe ich wenigstens die Inflation nicht.
Ja, und habe das Gold als echten Wert da liegen.
Das der ist auch ja nur ein...
Bei Geldscheinen anders, wo man nicht weiß, was passiert. Jetzt malen wir mal ganz kurz das schwärzeste Bild. Sagen wir, es wird alles noch schlimmer und schwerer. Kommt dann eine Finanzkrise wie in den, wenn man das 20er Jahren, so, dass auch eine Inflation kommt und alles auf Null gesetzt wird, das Geld seinen Wert verliert und so weiter. Kann das kommen?
Die Finanzkrise mit Hyperinflation gab es ja eigentlich so nur in Deutschland. Das hat ja ganz andere Ursachen als die, die wir jetzt hatten. Damals ging es um die Versailler Verträge, die Reparationszahlungen, die die deutsche Volkswirtschaft entweder nicht schultern konnte oder aber in anderen Untersuchungen festgestellt, wollte die Regierung diese Schulden immer bezahlen und hat deswegen diese Inflationsschraube angesetzt. Mhm. In diesem Fall ist es wesentlich schwieriger. Es wird zwar auf den ersten Blick unglaublich viel Geld generiert, aber diese Geldschöpfung findet ihren Widerhall nicht in der Nachfrage. Wenn alle Geschäfte zu sind, mehr oder weniger, kann man auch nichts kaufen. Also wenn die Autoabsätze um 30-40% einbrechen, das heißt, niemand gibt Geld aus oder kann ja auch nicht. Also keine Kreuzfahrtbuchung, niemand fliegt in Urlaub. Das bedeutet ja auch, dass in erheblichen Teil keine Nachfrage ist. Niemand geht ins Restaurant. Das heißt, Inflation kann eigentlich erst entstehen, wenn über einen gewissen Zeitraum gar nichts mehr produziert wird und jetzt zum Beispiel nur noch 1000 Porsche auf Halde liegen, aber jeder kriegt einen Shake von der Regierung. Und dann steigen natürlich die Preise für den Porsche, weil jeder sagt, ich habe 100 Riesen, ich habe aber 200, da gibt man 200 aus. Und also das wäre jetzt im weitesten Sinne einfach ausgedrückt. Also das Geld muss auch unter die Leute, um Inflation zu erzeugen.
Okay, also das sind noch viele Fragezeichen, die man auch nicht so ganz klar gleich beantworten kann. Die Regierungen tun, was sie können. Nächste Woche werden wir beide nochmal weitersprechen. Und da möchte ich mit dir über sowas wie den Ölpreis auch mal sprechen, der jetzt auf minus 40 Dollar gefallen ist. Wie das geht, musst du mir erklären. Aber danke erstmal für diese Runde, Michel. Tschüss.
Tschüss.
Die Fabian Meier Show.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.